verweise daran, wie Jesus vor den Toren Jerusalems für unsere Schuld in grässlichster Weise hingerichtet wurde. Wir wollen heute ein Stück Weg verfolgen, das Jesus von seiner Hinrichtung gehen musste. Wir betrachten einen Ausschnitt aus dem Prozess und der Hetzkampagne, die gegen Jesus gelaufen ist. Mit Bestechungsgeldern kamen die führenden Juden, der Hohe Rat, zur Kenntnis, wo sich Jesus aufhält. Und Judas hat sich dafür bezahlen lassen. Und dann ließen sie Jesus verhaften und brachten ihn zu dem Hohen Rat zum Verhör. Und es wurden Zeugen aufgeboten. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage, weil eine richtige hätte ja kein Urteil ergeben. Sie suchten also bewusst nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Doch dieses Unterfangen ist nicht gelungen. Sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagten. Es war kein Grund da. Das war alles andere als ein faires Verhör. Man musste einfach einen Grund finden, denn es war bereits beschlossen, dass Jesus jetzt so schnell wie möglich beseitigt werden muss. Und mit den falschen Zeugen hat das nicht funktioniert und nun fordern sie Jesus direkt heraus, indem sie ihn fragen, ob er der Christus, der Sohn Gottes ist. Ja, was soll Jesus sagen? Natürlich ist er es. Ja, sagt Jesus, ich bin der Sohn Gottes. Und jetzt sind sie am Ziel. Jetzt haben sie den Punkt erreicht, wo sie Jesus festnageln. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Ich kann euch sagen, wenn ich das lese, ich kann das einfach nicht fassen, dass Gott der Gotteslästerung angeklagt wird. Das ist so etwas von widersinnig, was hier vor sich geht. Er schreit, das ist Gotteslästerung, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Und damit war für den Hohen Rat klar, Jesus muss sterben. Endlich hatten sie das Argument, das sie brauchten, um das zu rechtfertigen. Nur ein Problem hatten sie zu lösen. Der Hohe Rat war nicht in der Lage und war nicht berechtigt, die Todesstrafe über jemanden zu verhängen. Das war nur möglich über das Römische Reich. Das Römische Reich hatte über die Gerichtsbarkeit diesbezüglich die Hoheit in Israel. Und so schleppten sie Jesus zu Pilatus, dem Vertreter des Römischen Reiches, der in Judäa die Regierungsgewalt innehatte. Und nun lese ich mit euch diesen Abschnitt, den wir genauer betrachten werden, aus dem Lukasevangelium Kapitel 23. Die Verse 1 bis 12. Der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Klage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias, der König. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher, also bis nach Jerusalem gekommen. Und als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Man bestätigte ihm das, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Es war ja Passa. Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand um. Und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Früh am Morgen brachten sie Jesus zum Amtssitz des Pilatus, dem römischen Gouverneur. Doch die Juden, die ihn anklagten, wollten nicht in das Haus, in dieses Amtshaus. Sie vermieden es, dieses Haus zu betreten. Und wisst ihr weshalb? Weshalb wollten sie nicht ins Haus? Was war der Grund? Also Jesus haben sie ins Amtshaus gebracht, der war dann drin, aber die, die ihn anklagten, die blieben vor diesem Haus stehen. Warum? Sie wollten nicht unrein werden. Stellt euch das vor. Johannes erklärt uns das in seinem Evangelium. Sie betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Sie betreten dieses Haus nicht wegen den Reinheitsgesetzen, aber sie verleumden Jesus und lügen. Was ist denn das für eine Reinheit? Sie können Jesus verleumden, aber sie machen sich Sorge um ihre rituelle Reinheit. Pilatus musste deswegen zwischen Jesus und den Anklägern immer hin und her laufen. Wollte er Jesus etwas fragen, musste er wieder in sein Haus und dann wollte er wieder hören, was die Ankläger sagen, musste er das Haus wieder verlassen. Staunend und schockiert müssen wir zur Kenntnis nehmen, was der Hohe Rat Jesus vorwirft. Denn nun sagen sie nicht, sie würden ihn anklagen wegen der Gotteslästerung. Das war ja ihr Punkt, weshalb sie meinten, er müsste zu Tode kommen. Sie sagen ganz andere Dinge. Sie sagen, dieser Mann wiegelt unser Volk auf. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei der Messias und König. Damit wollen sie, was machen sie damit gegenüber dem Pilatus, dem römischen Reich? Sie stellen Jesus als einen Staatsfeind hin. Als einer, der gegen die Römer handelt. Ein Oppositioneller, der die römische Herrschaft in Jerusalem und in Israel bedroht. Ein Aufwiegler, einer, der das Volk aufhetzt, einer, der die Leute davon abhält, dem Kaiser Steuern zu bezahlen, das hat der Jesus nie getan. Jesus hat ihnen nur eine Antwort gegeben, da waren die komplett platt. Die fragten Jesus, sollen wir dem Kaiser Steuern bezahlen? Und das war eine Fangfrage, oder? Und wenn Jesus gesagt hätte ja, dann hätten die Juden gesagt, hey, wir haben es immer gewusst, du kooperierst mit den Römern. Hätte er nein gesagt, dann hätten sie gesagt, ja, du opponierst gegen das römische Reich. Und was sagt Jesus? Schaut doch mal, was auf der Münze, was ist da für ein Kopf drauf? Ah, der Kopf des Kaisers. Dann gehört das ja dem Kaiser. Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Jesus hat nie gesagt, dass sie keine Steuern bezahlen sollen, im Gegenteil. Also sie stellen ihn dar als ein Oppositioneller, als ein Feind des römischen Reiches. Und Jesus sagte auch nicht vor dem Hohen Rat, dass er König sei, sondern er sagte und bestätigte, dass er der Sohn Gottes ist. Aber wenn sie ihr Ziel erreichen wollten, dann mussten sie Jesus als Feind der römischen Besatzung darstellen, der für die Römer eine Bedrohung werden könnte. Nur so hatten sie eine Chance, dass sie Pilatus dazu bringen konnten, dass er Jesus zum Tod verurteilt. Hätten sie gesagt, wir klagen ihn der Gotteslästerung an, hätte Pilatus gesagt, das interessiert mich nicht, was ihr für Probleme habt mit euren Leuten, mit eurem Gott. Deshalb mussten sie ihn als Staatsfeind darstellen. Es ist eigenartig, was hier vor sich geht. Einerseits sind die Leute besorgt darüber, sie könnten sich durch das Betreten des Hauses des Pilatus verunreinigen. Und andererseits scheuen sie sich nicht, Jesus dermaßen zu verleumden und mit solchen Lügen ihn anzuklagen, dass es einfach unfassbar ist, dass Menschen zu sowas in der Lage sind. Und wie treffend beschreibt Jesus diese Leute. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ihr haltet den Schein gegen außen, eben ihr betretet das Haus nicht, aber in euch drin ist Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ihr steht vor dem Haus, weil ihr reinbleiben wollt äußerlich, aber ihr lügt und betrügt und hetzt gegen einen Unschuldigen. So kann Frömmigkeit aussehen und keiner von uns kann sagen, dass er nie in der Gefahr stehen würde, so zu handeln. Oft ist es so, je schlechter es in mir drin aussieht, desto mehr neige ich dazu, meinen Glauben an Äußerlichkeiten festzumachen. Menschen, die extrem viel Wert auf Äußerlichkeiten legen, sind oft innerlich verunsichert und verschaffen sich durch diese äußerlichen Rituale oft Halt. Damit sage ich nicht, dass ich etwas gegen Rituale habe und gegen Tradition. Ich sage nur, die Gefahr steckt darin, dass plötzlich diese Rituale und diese Traditionen eine Eigenständigkeit bekommen. Nun, Pilatus hatte glücklicherweise diese Leute, Priester, Schriftgelehrten, der Hohe Rat durchschaut. Er traute diesen Leuten nicht. Er durchschaut ihre Falschheit. Er realisierte, dass hier Neid im Spiel ist. Matthäus berichtet uns das in seinem Evangelium. Pilatus wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Nur weil die Priesterschaft merkte, dass die Menschen immer mehr auf Jesus hörten. Es war purer Neid, von dem sie getrieben waren. Pilatus geht zu Jesus und fragt ihn, ob er tatsächlich der König der Juden sei. Lukas fasst die Antwort in unserem Text von Jesus kurz zusammen. Er sagt ihm, du sagst es. Du selbst, Pilatus, sprichst es aus. Und im Johannesevangelium können wir dieses Gespräch, dieses ausführlichere Gespräch noch besser nachverfolgen. Wir schauen uns das miteinander an. Pilatus ging also zurück ins Prätorium zurück. Also eben, er musste ja, sie standen draußen, wieder zurück in seinen Amtssitz und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diese Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Was ist dein Motiv, mich zu fragen? Bin ich etwa ein Jude, sagt er. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Was ist deine Schuld? Was hast du verbrochen? Jesus antwortet, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Welt. Ich bin ein König, sagt er ihm, aber nicht von dieser Welt. Und ich regiere auch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Wenn ich ein König nach den Maßstäben dieser Welt wäre, dann wäre meine Armee aufmarschiert. Und ich kann euch sagen, wenn die Armee von Jesus aufmarschiert wäre, dann hätte weder das römische Reich noch irgendein Reich in jener Zeit und auch heute. Niemand hätte irgendwie eine Chance. Wenn Gott den Himmel aufreißen würde und die ganzen Heerscharen der Engel auftreten würden, da hätte keine Armee, nur im Ansatz eine Chance. Aber Jesus ist eben nicht König nach den Maßstäben dieser Welt. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm. Was ist das? Hier bricht Pilatus das Gespräch mit Jesus ab und ging wieder zu den Juden hinaus und erklärte ihnen, ich kann keine Schuld an ihm finden. Sorry. Mit anderen Worten, ich lasse ihn frei, ihr könnt ihn wieder haben. Ich habe keinen Grund, ihn in irgendwelcher Art und Weise zu verurteilen. Doch die Juden lassen nicht locker. Das muss jetzt einfach unbedingt durchgezogen werden. Jesus muss beseitigt werden. Koste es, was es wolle. Und sie insistieren, sie beharren auf ihren Anschuldigungen und erklären, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher nach Jerusalem gekommen. Galiläa? Aha. Galiläa, das ist das rettende Stichwort für Pilatus. Denn für Galiläa war er nicht zuständig. Dann fragt er, ja, ist der Mann ein Galiläer? Ja, er ist ein Galiläer. Aha, dann ist Herodes zuständig. Erstinstanzliches Gericht ist Herodes. Der ist zuständig für das Gebiet in Galiläa. Und so hat er sich vorerst einmal des Problems erledigt und sagt, dann schickt Jesus zu Herodes. Er soll diese Sache beurteilen. Und so hat Pilatus, der von der Unschuld von Jesus überzeugt war, Jesus komplett im Stich gelassen und hat ihn wieder diesen Menschen übergeben, die nichts anderes im Sinn hatten, als ihn zu verhetzen und ihn zu töten. Herodes war wegen des Passafests in Jerusalem. Sein Herrschaftsgebiet waren Galiläa und Perea. Hier, das ist eigentlich das Hauptgebiet, in dem Jesus wirkte, hier der See Genezareth. Wir sehen die bekannte Note Kapernaum. Dann hier ist ja Jerusalem und das ist auch noch ein Gebiet Perea, das auch noch unter diese Herrschaft von Herodes Antipas gefallen ist. Und Jesus lebte vorwiegend und wirkte vorwiegend eigentlich in diesem Bereich in Galiläa und ging einfach dann jeweils für besondere Feste, die jüdischen Feste, ging er dann nach Jerusalem. Herodes ist der Mann, der Johannes den Täufer für einen Tanz der Salome köpfen ließ. Und als er von Jesus hörte, zuerst meinte er, also schon früher, meinte er, Johannes der Täufer sei auferstanden. Das berichtet Markus. Herodes sagt, es ist Johannes, als er hörte vom Wirken Jesus. Es ist Johannes, ich habe ihn enthaupten lassen und jetzt ist er auferstanden. Doch gesehen hatte er Jesus bis zu diesem Tag in Jerusalem noch nie. Denn er war in Jerusalem wegen dem Passafest. Und so freute er sich, als Jesus zu ihm gebracht wurde. Viel hatte er über ihn gehört und er hoffte, Jesus würde in seiner Gegenwart Wunder tun. Herodes wollte ein bisschen Abwechslung, etwas Außerordentliches erleben. Er interessierte sich überhaupt nicht für die Person von Jesus, wer er wirklich war. Er wollte Unterhaltung. Er wollte einen geschickten Gaukler sehen. Er wollte sich über die Wunder erfreuen. Aber Jesus gab sich dazu nicht her. Er war nicht bereit, für Herodes ein Wunder zu tun. Für einen Mann, der dazu fähig war, einen Menschen als Dankeschön für einen Tanz den Kopf abzuschlagen, sollte Jesus für so einen Menschen ein Wunder tun. Jesus war nicht einmal bereit, auf seine Fragen zu antworten. Denn Herodes war nicht daran interessiert, was Jesus sagen würde. Er wollte einfach seinen Spaß haben. Und Jesus ließ sich auch nicht durch die harten und ungerechtfertigten Anklagen des Herodes, des Hohen Rates, zum Reden zu bewegen. Er wusste, hier geht es nicht um die Suche nach Recht und Gerechtigkeit. Alles, was er sagt, wird ihm im Munde umgedreht. Es geht einzig und allein darum, ihn so schnell wie möglich hinzurichten. Das war der einzige Grund, was soll er da noch sagen? Und Herodes, der durch das Schweigen von Jesus in seiner Ehre sich verletzt fühlte, rächte sich mit beißender Verachtung. Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand um. Und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Sie verspotteten ihn. Sie hängten ihm einen weißen Mantel wie einem jüdischen König oder wie den großen römischen Machthabern und verspotteten ihn. Das war die Verspottung der hohen Ansprüche, die Jesus stellt als König der Juden und indirekt eine Erklärung seiner Unschuld. Denn auch Herodes hatte keinen politischen Grund gefunden, der es rechtfertigen würde, ein Urteil über Jesus zu sprechen. So schickte er Jesus wieder zu Pilatus zurück. Über Jesus zu spotten und sich über den Glauben lustig zu machen, das ist ja bis heute aktuell. Was hier geschieht, ist für uns eine große Herausforderung. Denn Jesus lehrte seine Jünger, dass es ihnen nicht besser gehen wird als ihm selbst. Wurde Jesus verfolgt? Wurde er verleumdet und verspottet? So kann das dir und mir zustoßen. Heute und morgen. Sind wir darauf gefasst? Sehen wir, wenn wir verspottet werden, Jesus vor uns, der dermaßen gedemütigt wurde? Der Schöpfer des Himmels und der Erde wird dermaßen gedemütigt. Ich werde euch vor dem Abendmahl noch einen Abschnitt lesen. Man kann den fast nicht lesen, wenn man sich vorstellt, dass das Gott der Schöpfer ist. Man schafft es fast nicht, diesen Text zu lesen. Sind wir uns bewusst dessen, dass wenn wir solche Dinge erleben, dass das zu unserem Leben als Christen gehört, dass Jesus genau das und noch Schlimmeres ertragen musste. Und Jesus sagte in der Bergpredigt, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Und Christen werden da ganz schlimme Dinge nachgesagt, bis hin zum Kindermord. Alles Verleumdungen. Freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Und nachher haben sie ja das bei Jesus selbst erlebt. Jesus ließ sich das alles gefallen. Die Demütigungen gingen weiter bis zum Kreuz. Bis zu seinem schmerzhaften Tod. Dass die Leute sagten, bist du der Messias, dann komm doch vom Kreuz herunter. Wenn du doch der Messias bist, dann helf dir doch selber und so weiter und so fort. Aller Spott hat ihn noch am Kreuz getroffen. Und Jesus war bereit, sich das gefallen zu lassen. Ich glaube, wenn ich den Text des Liedes richtig verstanden habe, heißt es auch in diesem Text, er hat sich das gefallen gelassen, obwohl er alle Macht gehabt hätte, die Heerscharen von Engeln herbeizurufen aber er hat es nicht getan. Er hat sich das gefallen gelassen. Die einzige Erklärung, die allereinzige Erklärung, die es für sein Verhalten gibt, ist Liebe. Wenn es ein Beispiel gibt auf dieser Welt, wenn es ein Beispiel gibt in der Menschheitsgeschichte, an dem wir erklären können, was Liebe ist, dann ist es dieses eine Beispiel. Jesus, der sich für uns demütigen ließ, obwohl ihn keine Schuld trifft. Jesus, der darauf verzichtet hat, seine Macht herbeizurufen und zu demonstrieren, aus Liebe zu dir, er tat es aus Liebe zu dir. Mit seinem Sterben hat er es möglich gemacht, dass wir uns mit Gott versöhnen können. Er hat damit die Türen zum Himmel aufgestoßen. Denn Jesus hat am Kreuz deine Schuld getragen. Er war nicht schuldig. Deine Schuld hat er getragen. Und Jesus hat es für dich getan. Er war bereit, wegen dir sich alles gefallen zu lassen. Das ist die Liebe Gottes zu dir. Und wenn dich jemand fragt, ich weiß, ich wiederhole mich immer, ich werde mich aber immer wiederholen, weil das muss in unseren Köpfen dermaßen, wir müssen ja unser Denken auch schulen, das muss dermaßen in unseren Köpfen einfach eingebrannt sein, wenn mich jemand fragt, was ist die Liebe Gottes? Dann gibt es keine andere Antwort, als die Liebe Gottes ist, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Wenn ich Liebe Gottes höre, dann sehe ich sofort das Kreuz. Das ist die Liebe Gottes. Und der Johannes schreibt in seinem Brief, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist die Liebe Gottes. Du kannst Jesus verstoßen, du kannst über ihn spotten, aber eines kannst du nicht ausradieren. Er hat dich lieb und er ließ sich aus Liebe zu dir demütigen und hinrichten. Es liegt an dir, ob du seine Liebe annehmen willst. Geschenkt hat er sie dir. Annehmen musst du sie selber. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, was du getan hast, aus Liebe zu uns. Nur schon, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, nur schon das ist fast nicht zu fassen. Aber dann hast du ein Leben geführt unter ständigen Anfeindungen. Das hat sich so zugespitzt, dass man dich in einer Art und Weise gedemütigt hat, dass man kaum wagt hinzublicken. Und es gibt nur eins, das erklärt. Das ist deine Liebe zu uns. Und für meine Schuld bist du am Kreuz gestorben. Für meine Schuld hast du geschwiegen vor Herodes. Für meine Schuld hast du dich anspucken und schlagen lassen. Für mich hast du das getan und für jeden, der hier drin ist. Wir beten dich an und danken dir von ganzem Herzen. Und wir bekennen, dass du der Herr bist über alle Herren und König über allen Königen.